Ja, es ist schon eine Spannung, das gebe ich ehrlich zu. Wenn dann auch im Gebet vorher, und das ist ja fast immer vor der Predigt, das Gebet auch die Bitte an Gott wendet, dass Gott zu uns sprechen mag, dann gebe ich euch zu, dass eine innere Spannung immer so ein Stück bei mir bleibt. Das ist ein hoher Anspruch, dass Gott euch anspricht und nicht ich. Es geht nicht um mich. Ich habe mir zwar Mühe gegeben mit der Kleidung, dass ich nicht anstößig wirke und habe einen Anzug angezogen und eine Krawatte umgebunden, aber es geht nicht um mich. Es geht ja um das Wort Gottes und dass es erreichen mag. Und wenn es uns erreicht, dann ist immer mein Dank dafür, dass das immer dann Gott ist, der gesprochen hat. Und wenn es uns nicht erreicht und ich habe vorne gestanden, dann muss ich überlegen und mich besser vorbereiten und nachdenken, was war nicht gut. Ich habe einen sicherlich uns sehr bekannten Textabschnitt und ich möchte ihn mit euch lesen, obgleich er uns vermutlich sehr geläufig ist. Erstes Buch an die Korinther im Neuen Testament, erster Korintherbrief und das Kapitel 13 dort. Das sogenannte Hohelied der Liebe. Ein sehr auch in der Gesellschaft bekannter Text. Das wohl herausragendste Moment, dass dieser Bibelabschnitt in der Öffentlichkeit vorgetragen wurde, nach meinem Gedächtnis der jüngeren Vergangenheit, war bei der Beerdigung der Prinzessin von England, Lady Di. Bei dieser Beerdigungsfeier, die übrigens an einem Sabbat stattfand und ich schon das mir vorstellen konnte, aber auch wieder nicht, doch überrascht war, dass unsere Gemeinden doch recht leer waren. Das war eine Live-Übertragung, die Übertragung bis heute, wo am meisten Menschen zugeschaut haben. Milliarden waren an den Bildschirmen bei der Beerdigungszeremonie für Lady Di. Und auf dieser Veranstaltung hat Tony Blair, damals Ministerpräsident, Premierminister von England, hat er diesen Text vorgetragen und rezitiert. Und ich muss euch gestehen, ich habe es auf Video aufgenommen, ich war im Gottesdienst zu meiner Ehrenrettung, ich war nicht zu Hause. Ich habe es mir hinterher angeschaut, ausschnittweise. Er hat es außerordentlich bewegend und gut vorgetragen. Man hat gemerkt, er hat nicht nur den Text vorher mal durchgelesen, er hat ihn scheinbar auch ein Stück verstanden. Und das ist sicherlich bei solch einem bekannten Text enorm schwer. Ich möchte ihn mit euch lesen. Ich habe die Luther-Übersetzung vor mir und dann einige Gedanken daran anschließen. Paulus schreibt also an die Gemeinde in Korinth. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, es wäre mir nichts nütze. Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nie auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. ein bekannter Abschnitt und es ist immer gefährlich, so sagt unser Homiletiklehrer in Friedensau, bekannte Texte zu nehmen, denn die Geschwister wissen ja schon alles darüber. Und das mag so sein. Und es ist auch nicht der Versuch, neue theologische Erkenntnisse zu finden, sondern neu angestoßen zu sein und nachzudenken. Das Hohelied der Liebe. Umso länger ich darüber nachdenke, ihr Lieben, umso weniger werde ich mit diesem Text fertig. Es ist im Grunde eine Christuspredigt. Vielfach wird dieser Text gewünscht bei Hochzeiten. Rede über 1. Korinther 13 und mach es schön und viel Gefühl und viel Emotion. Natürlich, mit dem Text kann man manches tun, aber es ist im Grunde eine Christuspredigt. Was Paulus hier beschreibt und wie er Liebe versucht zu definieren, ob es ihm gelungen ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist im Grunde die Liebe Jesu Christi. Ich habe vor einiger Zeit in einer Gemeinde gefragt, was denkt ihr denn, wenn wir vor Jesus mal stehen? Wir hatten im Bibelgespräch in unserer Gruppe so ein bisschen das Thema gerettet werden, verloren gehen, Angst haben, Gericht und so weiter. Was denkt ihr denn, wenn wir mal vor Christus stehen? Matthäus 25 hat ja diese Szene, dass Jesus in der Endzeit davon spricht, eine Gruppe rechts, eine Gruppe links, die einen angenommen, die anderen verloren. Ich sage, was denkt ihr denn, was ist wichtig, dass wir gerettet sind? Welche Merkmale sind wichtig, um in dieser Gruppe zu sein, die gerettet ist? Und die Hände gingen hoch. Langjährige Adventisten, ich will es jetzt hier nicht tun, die Hände gingen hoch. Ja, der Sabbat, ganz wichtig, der Sabbat, das ist das Zeichen. Und die Schöpfung und die Heiligtumslehre und Schwester Weid und Geisterweissagung und was weiß ich. Ich habe ihnen dann gesagt, das ist alles falsch. Und ich habe das übrigens vor der Delegiertenkonferenz mit ihnen besprochen. Also sie hätten mich auch gleich danach abwählen können, das war ja auch im April. Ich habe gesagt, das ist rein falsch vom Text her, ist es keins dieser Kriterien. Wenn wir Matthäus 25 lesen, dann ist das einzige Kriterium, gerettet zu sein, nur der eine Punkt. Jesus fragt, wie habt ihr miteinander gelebt? Wie habt ihr miteinander gelebt? Was ihr meinem geringsten Bruder getan habt, das ist das Kriterium. Der Sabbat, die Schöpfung, die Heiligtumslehre oder was wir immer als Glaubenspunkte für wahr und für gut halten, ordnet sich nach dem in ein Gefüge, das wir Glaubenslehre nennen. Aber wenn wir an dieser Stelle mit dem Nächsten nicht auf dem Weg waren, den Christus uns vorgelebt hat, dann können wir uns Sabbat und alle Erkenntnis und die Frauenordination hin und her und den Glaubensartikel 6 noch so ausformuliert, wir können uns Mühe geben bis zum Umfallen. Wertlos, sinnlos, vergeblich. 1. Korinther 13 ist für mich, so im Laufe der Jahre ist das für mich so ein Gedanke geworden, an dem ich immer stärker so mich wiederfinde, die andere Seite oder die Kehrseite von Matthäus 25. Oder um es noch anders zu sagen, 1. Korinther 13 ist im Grunde die ganz praktische Ausformulierung und Definition, was es heißt, miteinander zu leben. Praktisch die Weiterführung von Matthäus 25, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt. Ich habe einem Bruder, der mich mächtig angegriffen hat und sagte, du in deiner Verantwortung völlig daneben, ich habe ihm gesagt, ich bin mindestens, wenn nicht mehr, aber mindestens einer dieser geringsten Brüder für dich. Das ist dein Problem. Ob ich das will oder nicht, ist eine andere Frage. Ich kann ja auch mich noch kleiner machen und sagen, ich bin ein kleines Schmutzpartikelchen und du kannst auf mir herumtreten. Kann ich sagen, so demütig kann ich sein. Aber ich sage, vom Biblischen her bin ich für dich mindestens einer deiner geringsten Brüder. Das ist dein Problem, was du damit machst. Und dann kommt Paulus und versucht es zu definieren. Paulus, der in den vorhergehenden Kapiteln schwer zu verstehende Gedanken reflektiert und bespricht, wird an dieser Stelle hier in Kapitel 14, in Kapitel 13 sehr verständlich. Diese Worte verstehen alle. Ein Tony Blair kann sie vorlesen und keiner fragt, was hat er jetzt da gesagt, wie war das, was ist, er liest das vor und jeder versteht, worum es geht. Das zentrale Wort des Paulus ist Liebe. Das zentrale Wort ist Liebe. Und trotzdem spüren wir, wenn wir diesen Text so in Ruhe und sehr, sehr, sehr detailliert lesen, spüren wir eine Angst, eine Scheu, als ahnt Paulus schon, wie missverständlich diese Worte gedeutet werden können, wie auch inflationär sie missbraucht werden können. Was ist denn Liebe? Was ist denn Liebe? Geh doch mal auf die Straße in Detmold und frag Leute, was ist Liebe? Kriegst wahrscheinlich 1000 verschiedene Antworten. Oder was würdest du sagen, was ist Liebe? Und wenn man das Kapitel 13 liest, Paulus weiß auch nicht, wie er es erklären soll. Er hat ja alle möglichen Beschreibungen, ist wie und ist das, ist es nicht und was weiß ich. Aber was ist es denn? Ich hätte so gedacht, der beste Theologe aller Zeiten, für den wir Paulus halten, der nun fast das ganze Neue Testament im Alleingang geschrieben hat, der von Christus auserwählt war, wenn es um Liebe geht, sagt er, pass auf, ihr Korinther, 2 Sätze, das ist Liebe und so ist es und Punkt und fertig. 2 Verse maximal hätte ich ihm gegeben, der beste Theologe. Er hat dort 13 Verse zusammengeschrieben und hast du es verstanden, was es ist? Könntest du es wiedergeben und der Mensch draußen sagt, ja, das ist es. Ich habe mal eine Jugendgruppe gefragt, ich sage, nehmt meinen Zettel und schreibt mal auf, was Liebe ist. Ich sage, ihr könnt denken, in welche Richtung ihr wollt, in die Liebe von Partnerschaft, aber in die Liebe grundsätzlich, in die allgemeine, in die Liebe, die uns die Bibel beschreibt. Schreibt mal auf, was ihr denkt, was Liebe ist. Als ich den Zettel eines 16-jährigen Mädchens las, ich habe die Erlaubnis, das auch zu zitieren, war ich bewegt. Und diese 2 Sätze möchte ich euch gerne mal so zitieren, was sie sagt, was Liebe ist. Sie sagt, Liebe kann man nicht in Worte quetschen. Sie ist einmalig, unwiderruflich und der Traum eines jeden Menschen. Sie bedeutet ein Leben in Sicherheit und wenigstens ein immer bleibendes Freudegefühl. Man gewinnt immer an einer Liebe, je aufopferungsvoller sie für den anderen ist. Sie bedeutet ein ständiges Aufgeregtsein, sich freuen und hoffen. Und der letzte Satz, Liebe strebt nach Vollkommenheit und sie ist nie vollendet. Liebe strebt nach Vollkommenheit und ist dennoch nie vollendet. 16-jähriges Mädchen, grandios, habe ich mir aufgehoben, dachte ich, das ist meine Erklärung. Ist sie besser als Paulus? Max Frisch, ein deutscher Schriftsteller, sagt, wir können gerade dem Menschen, den wir lieben, am wenigsten sagen, wie er denn sei. Wir lieben ihn einfach. Das ist das Erregende und Spannende, dass wir dem Menschen, den wir lieben, mit dem Menschen nie fertig werden, wenn wir ihn lieben. Mit Menschen, mit denen wir fertig sind, diese Menschen lieben wir nicht mehr. So klar muss man es formulieren. Also, zurück zu Paulus. Einige kurze Stichworte will ich anmerken. Bemerkenswert ist, dass Paulus im Kapitel mit der Ich-Form beginnt. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, damit zeigt er, dass diese Worte zuerst ihn selber treffen. Er will zuerst sich selber diese Predigt halten und beginnt im Vers 1 und sagt, in Korinth, in der Gemeinde, gibt es besondere Begabungen. Es gibt Leute, die sagen, sie haben Vorzüge, sind mehr begabt und seien etwas Besonderes, sind vielleicht doch etwas wichtiger als andere. Und sie denken vielleicht auch sogar, sie sind die Größten. In manchen Momenten, wenn man Geschwistern zuhört, vielleicht auch nach einer Predigt am Mittagstisch und dann vielleicht über die Nachbarn und dies und jenes, entschuldigt, wenn ich das mal so konstruiere, da könnte man nach einer Weile den Eindruck haben, die da gerade reden, das sind die Größten. Das war nicht gut, den kannst du auch. Und man redet sich so schnell rein in so eine Empfindung, was da alles nicht hinhaut. Und wenn man sich ärgert, geht das noch leichter. Und Paulus sagt diesen Leuten in Korinth, wenn ihr denkt, ihr seid besser und andere stehen minderwertig neben euch, ohne Liebe ist eure Begabung und all euer Gesegnetsein völlig wertlos. Vers 2, Prophetengabe, Erkenntnis und Berge versetzender Glaube. Das ist der Vers für die Adventisten, habe ich den Eindruck. Das habe ich manchmal so vor mir gehabt in meiner Bibel bei der Generalkonferenz, als man so über richtig und falsch diskutiert hat und das müssen wir so formulieren und so. Wenn du die prophetische Gabe hast, die Erkenntnis hast vor allen anderen, das sagen wir doch, wir sagen, wir haben als Adventisten mehr Erkenntnis als alle anderen Christen. Wir achten sie, wir respektieren sie, aber in der Bibel sind wir am weitesten in der Erkenntnis. Und Paulus sagt, wenn die Liebe zu diesen Menschen nicht gelingt, kannst du die Erkenntnis zur Seite legen, ist wertlos. Prophetische Gabe genauso. Geist der Weissagung, das war ein Unterrichtsfach, das hieß genau so in Friedensau zu meiner Zeit und das war im Grunde 1:1 die Biografie Ellen White. Also wenn prophetische Gabe und noch so beeindruckende Dinge geschehen, aber die Liebe zu den Menschen nicht gelingt, wertlos. Berge versetzender Glaube wünscht sich jeder von uns. Und Paulus sagt, es kann sein, du hast so einen Glauben, mehr als alle anderen. Aber sobald du anfängst, damit anzugeben und auf deinen Nächsten herabschaust, kannst du es komplett vergessen. Spannend. Das heißt ja eigentlich, vom Schluss her gedacht, die Liebe ist doch das Einzige, was wir mit auf die neue Erde nehmen, nichts anderes. Keine Erkenntnis, keine Debatten über Glaubenspunkte, die Liebe, sonst nehmen wir nichts mit. Vers 3, Geld verschenken, den Märtyrertod sterben, da gibt einer alles, was er hat, sogar das eigene Leben. Sogar das eigene Leben. Als Hero für den Glauben oder für irgendeine Überzeugung. Und Paulus sagt, ohne Liebe ist das wertlos. Mich erinnert das immer wieder an mein Einstellungsgespräch in Berlin damals, Ost-Berlin. Ich habe mich beworben als Orthopädietechniker. Und da waren eine Menge Bewerbungen, 3 Plätze gab es und ich weiß nicht, 20, 30 Bewerbungen. Und wir hatten dann als Aufgabe am Schraubstock, an der Werkbank, einiges vorzuführen, was wir nie geübt hatten. Aber die wollten gucken, wie geschickt oder dumm wir uns anstellen. Und dann haben sie uns Patienten gezeigt, Menschen, denen Beine fehlten, die Missbildungen hatten. Und dann gab es ein Gespräch. Ich, Predigerssohn, Adventistensohn, jeden Sabbat Bibelschule, jede Frage gibt es eine Antwort. Und dann fragte mich dieser Lehrmeister in seinem weißen Kittel, Parteiabzeichen trotzdem noch dran, Kommunist, kein Christ. Er fragte mich, können Sie diese kranken Menschen lieben? Und ich war völlig von der Rolle, weil ich mit allem gerechnet hatte, aber nicht mit so einer Frage. Können Sie diese kranken Menschen lieben? Wir hatten gerade Leute gesehen, die schwerste Unfälle hinter sich hatten, denen Gliedmaßen fehlten, die deformiert waren. Ganz, ganz schlimm. Und mein Zögern und nicht direkt antworten hat er dann überbrückt und hat wohl gemerkt, wie ich hatte vorher noch mich bekannt und ich bin ein junger Christ und was weiß ich, war 16 Jahre alt. Und er redete weiter und sagte, wenn Sie diese Menschen nicht lieben können, dann können Sie ihnen auch nicht helfen. Ich sagte, vielleicht verstehen Sie das jetzt nicht. Natürlich können Sie eine hervorragende Prothese bauen, die nach allen meisterlichen und professionellen Anforderungen gerecht ist. Sagt er, wenn Sie diesen Menschen nicht lieben können, können Sie ihnen auch nicht helfen. Das ist für mich so ein Stück, so ein Leitmoment geworden in meinem Christsein. Können wir die Menschen lieben, die wir zum Glauben führen wollen? Oder wollen wir sie nur missionieren? Die Liebe allein zählt. Nur sie macht den Wert aus. So könnte man das Kapitel auch überschreiben. Ohne Liebe ist alle Leistung, ist aller materieller Besitz, ist alle Erkenntnis, alles Besondere, was man vielleicht hervorbringt, völlig wertlos, völlig nutzlos. Paulus versucht nun ab Vers 4 Liebe zu definieren. Jetzt könnte man ja denken, jetzt kommt's. Also bis Vers 4 kommt ja keine Erklärung. Wenn du das kannst und Liebe nicht hast, da ist ja keine Erklärung da drin. Ab Vers 4 versucht er eine Definition und ich habe den Eindruck, es gelingt ihm nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ist Liebe? Ich habe ein Lexikon übrigens mal bemüht, weil ich dachte, ich muss trotzdem mal in ein Lexikon schauen. Und da habe ich gelesen, unter dem Begriff Liebe, es steht dort, Liebe, das ist Emotionen, die den Menschen erfassen. Und Liebe schließt soziale und ästhetische Gefühle ein. Und Liebe ist ein bevorzugter Gegenstand von Kunst und Kultur. Na, ist ja der Hammer. Ist das mal nicht eine Erklärung? Liebe ist ein bevorzugter Gegenstand von Kunst und Kultur und schließt ästhetische Gefühle ein. Was denn das? Das ist ein Lexikon, das ist 21. Jahrhundert, Hochkultur. So definiert man Liebe. Sind wir damit zufrieden? Ich gebe zu, dass ich Paulus seine Erklärung auch mir anders gewünscht hätte. Aber ich gebe auch zu, dass mir sein Erklärungsversuch mit Weltenabstand besser gefällt. Ich weiß nicht, wie lange Paulus an diesen Versen gesessen hat. 8 von 15 Aussagen in diesem Abschnitt. 8 von 15 Aussagen sind Verneinungen. Also er sagt, mehrheitlich sagt er, was Liebe nicht ist. So wie ein Kind, das irgendwas Großes beschreiben will und sagt, ja, und das war dann so und so war das nicht. Nein, sowas auch nicht. Und stockt und ist außer Atem, so wie Johannes, der auf der Insel Patmos sitzt und versucht, die neue Erde zu beschreiben. Kapitel 21, im Griechischen, hochspannend. Und dann war das, und dann war das, und dann war das. Ständig und, wie so ein kleines Kind. Griechisch, das schlechteste Griechisch des ganzen Neuen Testamentes. Der kann nicht beschreiben, was er sieht. Er kann es einfach nicht mit seinen Worten. Paulus kann nicht beschreiben, was diese Christusliebe eigentlich ist. Er kann es nicht. Und so bemüht er sich und versucht es. Wie lange hat er daran gesessen, 8-mal zu sagen, was Liebe nicht ist? Ich habe den Eindruck, dass er versucht, nur das Wesentliche zu erwähnen. Die Liebe ist langmütig, Vers 4. Die Liebe hat einen langen Atem, sie gibt den anderen nicht auf, auch bei scheinbarer Hoffnungslosigkeit. Dann bleibt doch, wo der Pfeffer wächst. Dann ist es mir einfach egal. Wie oft höre ich das heutzutage, auch in unseren Gemeinden. Wenn man versucht, in Spannungen zu vermitteln, zu versöhnen, zueinander zu führen, dann mach doch, was du willst. Liebe gibt den anderen nicht auch auf, auch bei scheinbarer Hoffnungslosigkeit, sagt Paulus im Vers 4. Liebe ist langmütig und kann warten. Liebe ist gütig, auch noch Vers 4. Güte übt keinen Druck aus. Gütige Menschen können zuhören und hören auch die Zwischentöne des Partners. Und das mag ich gern, man kann dieses Kapitel schon auch auf Familie, auf Partnerschaft beziehen, natürlich. Und man tut dem Text kein Unrecht. Auch gerade in der Partnerschaft. Wir Adventisten haben schon ein wenig die Spannung, dass wir immer ein ganz besonders gutes Bild auch nach außen abgeben wollen. Gerade auch wenn wir uns mit anderen Kirchen vergleichen und ja auch wissen, das machen wir richtig, da haben sie eine falsche Lehre. Das ist so das Gefühl, wir sind insgesamt noch ein Stück besser. In meiner Schulzeit wurde uns gesagt, ja, achte drauf, du hast den Sabbat frei. Adventistenkinder haben immer einen sehr guten Durchschnitt, 1,0, aber nicht viel schlechter. Und das Gefühl ist ja so ein bisschen in uns drin. Ist der andere genauso wertvoll? Kann ich dann Druck ausüben? Das kann ich nicht. Liebe ist gütig. Wenn der Ehepartner an irgendeiner Stelle eben anders denkt und fühlt, dann habe ich nicht die Möglichkeit zu bedrängen. Sobald ich bedränge, höre ich auf zu lieben. Wir haben in unseren Gemeinden, und das ist die Wirklichkeit und die Realität, viele belastete Ehen. Wir haben sogar Gewalt in Ehen in unseren Gemeinden. Wir haben Kindesmissbrauch, das haben wir in den letzten Jahren schmerzhaft gelernt in unseren Familien. Überall dort geschehen Dinge gegen den Willen eines anderen. Liebe übt keinen Druck aus. Wenn jemand etwas nicht will und nicht möchte, dann habe ich keine Möglichkeit, es sei denn das Gebet. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, ihn zu bestimmen oder sie zu bestimmen oder Kinder zu bestimmen. Spannende Frage beim Thema Kindererziehung. Antiautoritäre Erziehung ist nicht mein Ding. Aber den Willen des Kindes zu brechen, das andere Extrem, ist auch nicht mein Ding. Immer dort, wo wir den Willen eines Kindes versuchen, gefügig zu machen, beginnen wir schon mit Missbrauch. Spannend. Liebe ist gütig. Lieber Bruder, ich muss dir sagen, und du musst ja verschwiegen sein, mein Mann, in der Gemeinde wohlbekannt, weit weg von hier, auch weit weg aus der Vereinigung, aber ich sage es trotzdem mal so konkret, vergewaltigt mich regelmäßig. Ich möchte das nicht so. Wir sind nicht die heile Welt, die wir gern wären. Und hier geht es mir nicht darum, sensationslüstern auf solche Dinge zu blicken, sondern um den Blick ganz zu mir selbst. Welche Liebe beschreibt hier Paulus? Es geht nicht um Beliebigkeit. Es geht aber darum, dass der andere genauso wertvoll ist wie ich. In der Ehe, die Kinder, die Eltern, die Schwester, der Bruder. Welches Recht habe ich, jemanden zu bedrängen, Druck auszuüben? Kann ich nicht. Ich kann sehr klar sein. Ich kann sehr eindeutig sein in meiner Meinung und sie vertreten. Aber wie der andere damit umgeht, das ist seine Entscheidung. So könnten wir, wenn wir auch es gerne wollten, unseren Kindern die Taufe und das lebenslange Treusein in der Gemeinde und im Glauben nicht überhelfen oder überstülpen, so sehr wir uns das manchmal doch wünschen. Liebe ist nicht eifersüchtig, ich bin im Vers 5, sie tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, Liebe stellt sich nicht ins Schaufenster. Da, wo wir uns gut fühlen, weil wir geliebt haben, weil wir Gutes getan haben, ist es in dem Augenblick wertlos. Matthäus 25, Herr, wo haben wir was Gutes getan? Wo haben wir dich gesättigt, dir zu trinken gegeben? Wir wissen es nicht. Da, wo ich es weiß und bedenke, habe ich schon ein Problem. Liebe stellt sich nicht ins Schaufenster. Liebende leben von der Vergebung, wir alle. Jeder ist einer der geringsten Brüder mindestens. Liebende leben von der Vergebung. Vers 5, die Liebe sucht nicht das ihre. Und jetzt sage ich was vielleicht völlig irre klingt, aber ich sage es trotzdem. Die Liebe denkt so sehr vom Partner her, und ich fange jetzt mal in der Ehe an und denke dann auch an Generationen und dann aber natürlich an Gemeinde. Die Liebe denkt so sehr vom Partner, vom anderen her, dass sie für ihn Partei ergreift, am Ende sogar gegen sich selbst. Denn wichtiger als das gegenseitige Verstehen ist das gegenseitige Vertrauen. Wenn ich mit meiner Frau, wir sind 26 Jahre jetzt verheiratet, ich habe diesen Hochzeitstag letzte Woche fast wieder vergessen, wie die meisten. Wir sind damit gesegnet, dass meiner Frau es ähnlich geht, dass ganz selten wir beide daran gedacht haben. Und ich tröste mich und sie dann immer damit, sage ich, lieber zusammen und halbwegs glücklich, als alle Hochzeitstage bedacht, und es ist die Katastrophe. Ja, es ist kein guter Trost, ich weiß, aber es ist, man versucht sich ja, das irgendwie schön zu reden. 26 Jahre oder ein Vierteljahrhundert klingt ja mächtig gewaltig. Und ich weiß wohl in der Länge der Zeit, wie meine Frau so ist, wie sie reagiert. Ich weiß so um meine manchen Gedanken, wo ich mir vielleicht dies oder jenes vorstelle. Ich weiß, wie sie darüber denkt. Man lernt sich ja kennen. Man lernt nie aus, aber man lernt sich kennen. Und natürlich kann ich dann auch so psychologisch, sagt man dann so, sagen, ich mache das so und so und so, und dann kriege ich sie dahin. Ja. Sabine, du weißt ja, eigentlich brauche ich es gar nicht. Aber wenn, und was weiß ich. Wirkliche Liebe denkt so sehr vom anderen her, dass wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass ich sogar gegen mich selbst Partei ergreife und mich auf die Seite des anderen stelle. Das ist die Liebe, die Paulus hier beschreibt. Deshalb rede ich die ganze Zeit, dass das hier eine Christuspredigt ist. Das ist die Christusliebe, die uns Paulus hier beschreibt. Vertrauen ist das zentrale Element der Liebe. Ich habe aus dem Zug heraus, bin ich manchmal, wenn ich nicht lese, aufmerksam, wenn die Züge langsam fahren, das ist ja heute häufiger denn je, ob da ICE dran steht oder irgendwas, Sprüche an den Wänden gesprüht, und ich habe einen gelesen und mir aufgeschrieben, den fand ich gut. Ich habe recherchiert, ich habe den Verfasser bis heute nicht herausgefunden, vielleicht war es auch irgendjemand, der nur diesen Satz gedacht hat, und der muss gar nicht bekannt sein. Folgenden Satz: Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Und ich habe so gedacht, als ich mir den aufgeschrieben habe, ich kam von dem Satz den ganzen Tag nicht los. Und habe so gedacht, das trifft es ins Schwarze. Ob das die Partnerschaft ist, Kinder, Gemeinde, Nachbarn. Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Denn dann brauche ich es am meisten. Wenn wir an unsere Kinder denken. Wenn man manchmal vor Wut sonst was anzetteln könnte, weil sie einen wirklich bis zur Weißglut treiben. Liebe sie dann, wenn sie es am wenigsten verdient haben. Dann wünschen sie sich es am meisten. Und wir Erwachsenen sagen natürlich nie, da sind wir viel zu erwachsen. Ich habe das Bedürfnis, dass du mich liebst, dass du mich in den Arm nimmst, dass du Zeit hast für mich, dass du mir zuhörst. Sagen wir nicht, weil wir sind stark, wir sind groß, wir sind mutig. Ein Deutscher, ein Indianer weint nicht und ein Deutscher erst recht nicht, oder irgendwie so ging das. Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Übertrag das mal auf die Gemeinde, auf den Gemeindeleiter, auf den Prediger, auf die Vereinigung vielleicht, auf irgendjemand in der Leitung in Europa oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Wenn du am meisten dich ärgerst, vielleicht ist dann genau die Liebe das Moment, was Lösungen bringt. Ich fand diesen Satz sehr bemerkenswert. Im Vers 7 werden die Aussagen über die Liebe in den Superlativ gehoben von Paulus. Niemals gibt sie die Hoffnung auf, jede Belastung nimmt sie auf sich. Tausendmal wird sie widerlegt durch Enttäuschungen. Die Liebe stößt sich hart und wund an Erfahrungen, die sie macht. Die Kalkulation von Erfolgsaussichten ist der Liebe fremd. Immerzu hält sie durch, sie hofft einfach alles. So sagt Paulus. Und ich sage es offen, das ist nicht meine Liebe. Es ist deine. Ist das deine Liebe? Ich vermute, das ist nicht unser Porträt. Aber das tut Christus für mich und das tut er für dich. Das ist Christi Liebe, die Paulus hier beschreibt. Ohne Abstriche. Wenn du siehst, dass Christus das für deinen Partner getan hat und tut und für dich, dann gibt das dem Nächsten den höchsten Wert. Den höchsten Wert. Das ist das Bild Jesu. Weil 1. Korinther 13 eine Christuspredigt ist, deshalb sind wir in diese Liebe eingeschlossen. Nur weil Christus uns mit seiner Liebe beschenkt, siegt seine Liebe in uns. Wir können es nicht erklären. Ich bin am Schluss angekommen. Ich habe noch anderthalb Zitate. Wir können es nicht erklären. Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph und Theologe, hat mal einen Satz versucht. Übrigens, der Salomo, der von Gott ja alle Weisheit hat, versucht ja auch Liebe zu erklären. Hohes Lied. Liebe ist stark wie der Tod, dass Wassermassen sie nicht löschen. Also auch Vergleiche und so ist sie nicht. Spannend, auch er hat keine Definition, die wirklich auf den Punkt kommt. Kierkegaard sagt, wie der stille See seinen Grund in der tiefen Quelle hat, so hat die Liebe eines Menschen ihren rätselhaften Grund in Christus. Die Liebe eines Menschen hat ihren rätselhaften Grund in Christus. Je mehr ich mich mit Christus beschäftige und je mehr ich mich auf das verlasse und das gelten lasse, was Jesus an mir und meinem Nächsten tut, desto mehr wird es zur wirklichen Liebe kommen. Ich möchte jetzt abschließen und danke euch für euer geduldiges Zuhören. Jetzt ist es gleich 11:45. Und ich möchte es abschließen, es ist vielleicht ein wenig mehr emotional als theologisch sachlich, aber es hat mich bewegt und beschäftigt. Ich war jetzt auf dem Rückweg von Amerika noch einige Tage in New York, so ein bisschen eine heimliche Liebe, ich gestehe euch das, eine Schwäche vielleicht, aber ein bisschen auch wie das neue Jerusalem, die Stadt ist so lang, so breit, so hoch. Nein, das ist nicht ganz ernst gemeint. Und ich habe mir einen halben Tag Zeit genommen für das Museum vom 11. September 2001. Dort sind einige tausend Menschen in den Tod gekommen. Natürlich passiert das weltweit bei Überschwemmungen mit ganz anderen Zahlen noch. Was hier die Betroffenheit vielleicht noch ganz anders auslöst, ist, dass hier die volle Absicht von Menschen dahinter steht und nicht eine Katastrophe, die man nicht erklären kann. Ich bin da sehr, sehr still unterwegs gewesen und dann auch lange noch gelaufen. Ein Gedicht eines Dr. Richard Carlson, der einen Menschen, der ihm nahesteht, nicht verloren hat, der auch in einem dieser beiden Tower war an diesem 11. September, möchte ich sinngemäß euch abschließend zu dem Thema 1. Korinther 13 vorlesen. Sinngemäß, also aus dem Englischen übertragen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich einschlafen sehe, dann würde ich dich besser zudecken und zu Gott beten, dass er deine Seele schützen möge. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich zur Tür rausgehen sehe, dann würde ich dich umarmen und küssen und würde dich für eine weitere Umarmung zurückrufen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich deine Stimme höre, dann würde ich dir besser zuhören, um dich zu verstehen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich da sein kann, um den Tag mit dir zu teilen, würde ich diesem Tag den Vorrang vor allem geben. Es wird immer einen Tag geben, um zu sagen, dass ich dich sehr schätze und liebe. Und es gibt sicher eine weitere Chance, um zu fragen, was ich für dich tun kann. Aber nur für den Fall, dass ich falsch liegen sollte und dass nur der heutige Tag bleibt, möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe und hoffe, dass ich nie vergesse, dass das Morgen niemandem versprochen ist, weder jung noch alt. Und heute könnte die letzte Möglichkeit sein, die ich habe für ein Lächeln, für ein gutes Wort oder für eine Umarmung. Wenn ich wüsste, dass morgen ist niemand versprochen. Und da bin ich nicht bei einer hintergründigen Drohung oder Ultimatum, überhaupt nicht. Das ist einfach unser begrenztes Leben. Und keiner von uns weiß, wie die Wege gehen. Und wir legen das alles in Gottes Hand. Das ist mein ganz persönliches Erleben und auch Erleiden, das gebe ich ehrlich zu, im Gefolge von Christus, dass wir es eben nicht wissen, was er mit uns vorhat, wo er uns hinschickt. Aber das ist doch der Weg mit seiner Gemeinde, dass er sich wünscht, dass wir ihm vertrauen und dass wir uns umeinander kümmern, dass wir miteinander gut leben. Das ist 1. Korinther 13. Mag Gott euch segnen, über alle Maßen, jeden von euch und alle, die dazugehören, die im Urlaub sind oder auch krank oder auch alt geworden, wir haben das vorhin gehört. Mag Gott euch segnen. Ihr seid seine geliebten Kinder, jeder und jede von euch. Amen.